Flüge von New York nach Saint-Tropez, luxuriöse Villen mit 10 Schlafzimmern, prunkvolle Fuhrparks und Mega-Yachten im Hafen. In Hollywood-Filmen und den sozialen Medien wird ein solcher Lifestyle oft abgefeiert. Aber dieser glamouröse Lebenswandel hat eine ziemliche Schattenseite, die Umweltbilanz. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wie sehr die Lebensweise einer kleinen Elite das Leben von vielen anderen beeinträchtigt. Eine aktuelle Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam zeigt, wie extrem klimaschädlich der Lebensstil der Wohlhabenden im Vergleich zu ärmeren Menschen ist. In dieser Episode von Böll Fokus schauen wir uns also diese Studie genauer an und diskutieren über das Konzept der Klimagerechtigkeit. Mit welcher Politik lässt sich der CO2-Fußabdruck der Superreichen reduzieren? Sollen klimaschädliche Unternehmen und Vermögen besteuert werden, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen? Welche Rolle kann der Emissionshandel spielen? Ich bin Bettina Ritter und freue mich, dass ihr dabei seid.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Das Jahr 2023 hat uns vor Augen geführt, wie sich der Klimawandel auf dramatische Weise verschärft. Doch die weltweiten Schäden und Verluste sind alles andere als fair verteilt. Ein entscheidender Faktor dabei ist Wohlstand. Es sind die Superreichen, die besonders viel CO2 produzieren. Aber es leiden vor allem die Armen an den Auswirkungen des Klimawandels, besonders in den Ländern des sogenannten globalen Südens. Sie haben oft nicht die Mittel, sich angemessen davor zu schützen. Das belegt die Studie von Oxfam Climate Equality, A Planet for the 99%, jetzt mit Zahlen. Wir haben sie euch in den Shownotes verlinkt. Emily Gosch ist Wissenschaftlerin am Stockholm Environment Institute und war an der Studie beteiligt.
Wir haben uns 172 Länder angesehen und haben festgestellt, dass die unteren 50% der Bevölkerung nur für 7% der weltweiten Emissionen verantwortlich sind. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für über 53% der weltweiten Emissionen aus Konsum der letzten 30 Jahre verantwortlich. Und das reichste 1%, das aus 77 Millionen Menschen besteht, ist für 16% der weltweiten Konsumemissionen verantwortlich. Dieser extreme Unterschied im Beitrag verschiedener Einkommensklassen zu den Emissionen bezeichnen wir als Klimaungleichheit.
Und wer ist mit reich gemeint? Nicht nur Milliardäre wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder Taylor Swift.
Man sagt grundsätzlich, dass die Superreichen die Top 1% der Einkommensgruppen sind und die Reichen wiederum sind die Top 10%. Und alles darunter ist dann die Mittelschicht. Ich glaube, dass jetzt zum Beispiel zu diesen Top 10%, da gehören auch ungefähr 50% der Deutschen dazu, weil das Einkommen in Deutschland natürlich verhältnismäßig relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Ländern.
Sagt Sarah Ribbert von der Heinrich-Böll-Stiftung. In Deutschland gelten Menschen als superreich, wenn sie mehr als 256.000 Euro im Jahr verdienen. Und auch hier sind es gerade diese Superreichen, die eine große Verantwortung für die Klimakrise tragen, sagt Manuel Schmidt von Oxfam Deutschland.
Die Klimaungleichheit ist auch in Deutschland sehr stark ausgeprägt. Und besonders deutlich wird das mit Blick auf die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kopf. So hat ein Mensch aus dem reichsten Prozent hier in Deutschland, also ist für durchschnittlich 83,3 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr verantwortlich. Und das ist mehr als 15 Mal so viel wie ein Mensch aus der ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Da sind das 5,4 Tonnen im Durchschnitt.
Und dann muss man sich noch Folgendes klar machen. Die Menge an Emissionen, die jeder Mensch in Deutschland verursacht, ist in den vergangenen Jahren insgesamt weniger geworden. Doch auch da gibt es Unterschiede, je nach Einkommen, sagt Manuel Schmidt. Denn die Pro-Kopf-Emissionen von Reichen und Superreichen sind über die Jahre weniger stark gesunken als die ärmerer Menschen. Und während ärmere Menschen weniger Emissionen verursachen, leiden sie mehr unter den Folgen der Klimakrise. Zum Beispiel, wenn es Hitzewellen gibt.
Hier gibt es Studien, die belegen, dass es in Stadtvierteln mit einer engen Bebauung, hoher Bebauung, einer hohen Bevölkerungsdichte, wenig Grün, dass es dort deutlich wärmer ist als in den Vororten mit Einfamilienhäusern, Gärten, Parks. Und gerade auch in diesen engen Stadtlagen wohnen halt tendenziell eher die ärmeren Haushalte. Häufig in kleinen Wohnungen, schlechter isoliert, ohne Schutz vor der Sonne, sodass es auch nachts nicht abkühlt. Und das ist ein großes Problem für den Organismus. Der Körper kann sich da nicht erholen.
Sagt Manuel Schmidt von Oxfam Deutschland. Oxfam ist eine internationale Organisation, die sich für soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Armut einsetzt.
Das zweite Beispiel, jetzt also über die Hitze und die Betroffenheit hinaus, sind die negativen finanziellen Verteilungswirkungen der Klimakrise. Durch die Klimakrise steigen ja tendenziell besonders auch die Kosten für Grundbedürfnisse, Nahrungsmittel, Energie, Wohnen, Mobilität, Verkehr. Und das trifft halt insbesondere untere Einkommensgruppen, da diese einen viel größeren Anteil ihres Budgets für Grundbedürfnisse ausgeben müssen.
Man kann das auf der ganzen Welt beobachten. Die Ärmeren leiden mehr als die Reichen. Es trifft somit häufig Frauen, indigene Menschen, Schwarze und andere, die benachteiligt sind. Sarah Ribbert von der Heinrich-Böll-Stiftung sagt deshalb, dass man in der Klimapolitik zwischen notwendigen Emissionen für das Überleben und unnötigen Emissionen für Luxus unterscheiden sollte.
Also die Überlebensemissionen bezeichnet man grundsätzlich als Emissionen, die jeder von uns braucht, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Also als Grundbedürfnisse zählt ja sowas wie Schlaf, Nahrung, saubere Luft, auch soziale Komponenten. Man möchte auch mit anderen Menschen Zeit verbringen. Und dafür entstehen eben Emissionen, die auch Stand jetzt größtenteils nicht vermeidbar sind und einfach wichtig sind, um so unsere natürlichen menschlichen Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Und bei den Luxusemissionen ist es dahingegen so, dass das Emissionen sind, die man nicht zum Leben braucht. Also die sind größtenteils mit Vergnügen verbunden und sind auch vermeidbar. Und ganz klassisch kann man sich da jetzt vorstellen, also der Milliardär oder die Milliardärin, die im Privatjet unterwegs ist, wo man natürlich auch andere Transportmittel nutzen könnte, die deutlich weniger Emissionen verursachen.
Reiche und Superreiche tragen nicht nur durch ihren extremen Konsum, sondern auch durch ihre Investitionen zum Klimawandel bei. Laut Oxfam verursachen die Investitionen von 125 der reichsten Milliardärinnen und Milliardäre der Welt durchschnittlich pro Milliardär jedes Jahr Emissionen von 3 Millionen Tonnen CO2. Und nur einer der Milliardäre hat in erneuerbare Energien investiert. Durch ihre Investitionen und Anteile an großen Firmen bestimmen sie mit, was in den größten und mächtigsten Unternehmen der Welt passiert. Dadurch beeinflussen sie die Wirtschaft, das Konsumverhalten der Menschen und die Politik. Wie also kann diese Ungleichheit angegangen werden? Wie kann eine gerechtere Verteilung der Lasten aussehen? Welche Lösungsvorschläge gibt es? Daniel Mittler von der Bürgerbewegung Finanzwende fordert, dass bestimmte steuerliche Vorteile von vermögenden Menschen und Unternehmen abgeschafft werden müssen.
Wir haben in unserer Verfassung festgeschrieben, dass wir alle gleich sein sollen. Und dann kann es nicht sein, wenn ich zum Beispiel 60.000 Euro erbe, ich darauf einen höheren Steuersatz zahle, als wenn ich ein ganzes Unternehmen mit vielen 100 Millionen oder Milliarden erbe. Dasselbe kann man zu einem Beispiel sehen, wenn Sie jetzt persönlich 3 Wohnungen erben sollten. Vielleicht sind Sie so glücklich. Dann zahlen Sie darauf ordentlich Steuern. Wenn Sie aber 300 Wohnungen bekommen, dann gelten Sie automatisch als Unternehmen und zahlen überhaupt keine Steuern mehr. Und das kann doch nicht sein.
Ein Vorschlag, den auch Manuel Schmidt unterstützt. Oxfam fordert eine weltweite Besteuerung von Vermögen.
Also unser Vorschlag ist, dass Vermögen ab einer Höhe von 5 Millionen US-Dollar, das sind umgerechnet knapp 4,6 Millionen Euro, mit 2% besteuert werden, dann progressiv steigend bis auf 5% für Milliardenvermögen. Und allein in Deutschland könnten, so nach unseren Schätzungen, rund 85 Milliarden pro Jahr generiert werden. Und es wären gerade mal etwas mehr als 200.000 Menschen von dieser Steuer betroffen, also ein verschwindend geringer Anteil der Bevölkerung.
Henry Bormann ist Mitglied im Verband der Familienunternehmer. Dort sind mehr als 6.000 Familienunternehmen organisiert, die einen Umsatz von mehr als 1 Million Euro haben. Auch der Verband findet eine soziale Komponente in der Klimapolitik wichtig und schlägt eine Rückverteilung der Einnahmen aus dem Emissionshandel vor.
Wir als Familienunternehmer haben ja da auch eine relativ klare Linie, die auch in der Wissenschaft favorisiert ist. Wir setzen ja zum einen sehr stark auf einen Emissionshandel, der mengenbasiert ist, und zum zweiten auf die Ausschüttung dieser Einnahmen mit einer Pro-Kopf-Pauschale, also dass die Einnahmen aus diesem System dann pro Kopf zurückerstattet werden. Das ist natürlich eine soziale Komponente. Und ich glaube, es liegt einfach auch viel daran, oder es wurde viel in den letzten Jahren aufgesetzt, was eben wenig mit Sozialpolitik und Klimapolitik zu tun hat.
Katharina Beck ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Für sie wäre es ein wichtiger Schritt, Unternehmen, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, anders zu bewerten, also ökologische Faktoren in die Unternehmensbewertung mit einzubeziehen.
Ich persönlich war ja lange Unternehmensberaterin und ich möchte sehr gerne, dass in Bezug auf die Unternehmensbewertung, die das, was Herr Bormann beschrieben hatte, dass alle Klimainvestitionen machen, ganz so ist es ja noch nicht, überall zumindest in der Wirtschaft. Und es ist schon so, dass die Cash-Cows auch nach wie vor in der fossilen Branche sind. Ja, das ist oft noch so, zumindest jetzt mal global gesehen und in Deutschland teilweise auch noch. Man sollte schon schauen, wie zeitgemäß die Ergebnisse in der doppelten Buchführung, wenn sie nicht ausreichend die externalisierten Kosten internalisieren, sind.
Externalisierte Kosten internalisieren heißt, die Kosten, die durch bestimmte Aktivitäten entstehen, zum Beispiel durch Umweltverschmutzung, und die bisher von der Gesellschaft getragen wurden, in den Preis oder die Unternehmensbewertung einzubeziehen. Daniel Mittler von der Bürgerbewegung Finanzwende meint, dass es sich nicht mehr lohnen dürfe, in fossile Energien und die Klimakrise zu investieren.
Solange es für Banken interessanter ist, was im Hochfrequenzhandel passiert, als ob sie in ein Kohlekraftwerk oder in ein Solarkraftwerk investieren, da haben wir schon von der Anlage her ein strukturelles Problem. Wir brauchen von der Politik ein klares Regelwerk, das sicherstellt, dass die Banken und der Finanzmarkt der Realwirtschaft dienen, dass es eben für eine Bank entscheidend ist, ob sie die Bäckerei vor Ort darin unterstützt, gedämmt zu werden, ob sie die Kommune darin unterstützt, Solarkraftwerke zu bauen, und dass das auch entscheidend für das Betriebsergebnis einer Bank wieder wird. Im Moment ist es so, dass viele europäische Banken sich für solche Fragen nur sehr peripher interessieren, weil sie machen einen Großteil ihres Geldes in Dingen, die die meisten von uns gar nicht verstehen.
Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich, dass die Wirtschaft klimafreundlicher wird. Das haben mehrere Studien gezeigt. Sarah Ribbert von der Heinrich-Böll-Stiftung.
Es gab jetzt kürzlich eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, eine repräsentative Umfrage zum Thema Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit. Und die hat eben gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland grundsätzlich sehr besorgt sind angesichts des fortschreitenden Klimawandels. Und auch eine große Mehrheit befürwortet, dass es einen umwelt- und klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft gibt. Also zum Beispiel in Bezug auf die Energiewende sagen 69%, finden wir super, brauchen wir, wollen wir. Aber das große Aber ist jetzt eben, dass nur sehr wenige finden, dass die Umsetzung, wie sie jetzt gerade von der Politik vorangetrieben wird, dass das gerecht ist. Also nur 20% haben dieses Gefühl, das ist gerecht. Und als ungerecht nehmen die Befragten vor allem Unterschiede wahr zwischen GutverdienerInnen, GeringverdienerInnen, zwischen Unternehmern und VerbraucherInnen und auch zwischen Stadt- und Landbevölkerung.
So wie die Lasten in Deutschland derzeit verteilt sind, haut es also für einen Großteil der Bevölkerung nicht hin. Sie empfinden es als ungerecht. Die soziale Gerechtigkeit gemeinsam mit der Klimapolitik zu denken, bietet also die große Chance, mehr Menschen mitzunehmen.
Ich glaube, dass grundsätzlich, also das Thema Gerechtigkeit ist schon ein großes. Das sieht man auch bei diesen Umfragen, dass Menschen intuitiv so das Gefühl haben, das ist wichtig, das kommt auch mir zugute. Deshalb, glaube ich, ist es auch wichtig, das darauf in Zukunft stärker zu setzen. Also, dass individuell dieses Gefühl entsteht, ich werde mitgenommen, die Politik regiert nicht an mir vorbei. Und ich glaube, wenn man das entsprechend framet, dass dann auch solche Maßnahmen wie Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer auch auf eine größere Zustimmung stoßen würden, wenn eben klar ist, wie werden dann diese Gelder zum Beispiel genutzt und warum macht man das?
Fassen wir zusammen. Der luxuriöse Lebensstil der Superreichen hat eine dunkle Seite, ihre enorme Umweltbelastung. Eine Studie von Oxfam zeigt, dass die reichsten 10% für über die Hälfte der weltweiten Verbrauchsemissionen verantwortlich sind. Während ärmere Menschen weniger CO2 ausstoßen, leiden sie stärker unter den Folgen des Klimawandels. Eine gerechte Klimapolitik muss demnach zwischen notwendigen und luxuriösen Emissionen unterscheiden. Um die Klimagerechtigkeit zu fördern, gibt es verschiedene Ideen. Die Besteuerung von Vermögen oder klimaschädlichen Unternehmen, eine Rückverteilung der Einnahmen aus dem Emissionshandel, also dem Handel mit Verschmutzungsrechten, und eine stärkere Regulierung des globalen Finanzsystems. Wenn ihr mehr lesen wollt zum Thema Klimagerechtigkeit, dann schaut in die Shownotes. Wir haben euch die Oxfam-Studie, die Bertelsmann-Umfrage und weitere Infos verlinkt. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. In 2 Wochen gibt es die nächste Böll-Fokus-Folge. Dann sprechen wir über die Schuldenbremse. Autorin dieser Folge war Anna Bilger. Mein Name ist Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.